Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Wie soll die Agrarpolitik der EU künftig aussehen? Wie sollen die Subventionen künftig verteilt werden? Und welche Rolle sollen dabei Umweltkriterien spielen? Darum geht es heute bei einem Sondertreffen der EU-Agrarminister von Bund und Ländern zur gemeinsamen europäischen Agrarpolitik. Mehr dazu gleich. Außerdem geht es bei uns heute um angeblich besonders flexible Reisetarife, um einen besseren Schutz von Verbrauchern bei Pleiten von Reisefirmen und um einen regelrechten Nachfrageboom bei Haustieren. Und im Verbrauchertipp, da schauen wir heute auf Kostenfallen bei der Riester-Rente. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Umwelt und Verbraucher. Wohin mit den ganzen Milliarden aus den EU-Agrarsubventionen, beziehungsweise wie sollen sie verteilt werden und nach welchen Kriterien? Darum wird in Berlin heute auf einem Sondertreffen der Agrarministerinnen und Agrarminister von Bund und Ländern beraten. Bisher wurden die Subventionen zum großen Teil als Direktzahlungen an die Landwirte vergeben. Zukünftig soll der Umweltschutz eine größere Rolle spielen. Claudia Plass berichtet.
Viele Verbraucher wollen, dass Landwirte hochwertige Nahrungsmittel produzieren und sich um Umwelt- und Tierschutz bemühen. Für Bundesagrarministerin Julia Klöckner steht fest, mehr Umweltschutz ja, gleichzeitig müssen die Landwirte gut wirtschaften können.
Wir möchten, dass Landwirtschaft zum einen Erträge sichert, dass wir versorgt werden regional, dass wir natürlich auch Einfluss auf die Standards haben. Und da geht es um eine zukunftsfähige, eine moderne, eine umweltfreundliche Landwirtschaft. Die wollen wir gestalten.
Die Landwirtschaft soll nachhaltig werden. Darüber wird derzeit auf europäischer Ebene verhandelt. Eine wichtige Rolle dabei spielen die Agrarsubventionen, eine feste Einkommensgröße für die Landwirte. Es geht um viel Geld. Für die kommenden Jahre sind insgesamt knapp 400 Milliarden Euro vorgesehen, die aus Brüssel an europäische Bauern gezahlt werden. Die Landwirte erhalten einen Großteil der Fördergelder derzeit pro Hektar. Die Zahlungen sollen nun zugunsten des Umweltschutzes neu strukturiert werden. Geplant ist auch, dass ein Teil des Geldes nur dann gezahlt wird, wenn Landwirte über Grundanforderungen hinaus zusätzliche Ökoleistungen erbringen. Die Grünen sehen umfassenden Reformbedarf. Der Fraktionschef der Grünen Bundestagsfraktion, Anton Hofreiter, sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, in diesem Jahr müsse ein grundlegendes Umsteuern erfolgen.
Das erstens dafür sorgt, dass die Tiere besser gehalten werden, zweitens dafür sorgt, dass wir bei der Artenvielfalt und beim Kampf gegen die Klimakrise eine Wende hinkriegen zum Besseren, nämlich noch immer trägt die Landwirtschaft in steigendem Maße zur Klimakrise bei.
In Deutschland geht es nun darum, einen nationalen Strategieplan vorzulegen, wie mehr Umweltschutz in der Landwirtschaft erreicht werden kann. Es geht um Fragen wie streng sollen die erhöhten Anforderungen an zusätzliche Umweltleistungen, die sogenannten Ökoregeln, ausfallen und wie genau können die Gelder so verteilt werden, dass Landwirte auch profitieren. Die Grünen schlagen eine sogenannte Gemeinwohlprämie vor.
Eine Gemeinwohlprämie heißt, dass nicht mehr dominierend ist, wie viel Fläche ich bewirtschafte, sondern dominierend ist, was mache ich auf dieser Fläche.
Nach einem Punktesystem erhalten Bauern etwa Geld dafür, dass sie auf Dünger oder auf chemischen Pflanzenschutz verzichten, so die Idee. Eine Idee, die auch Wissenschaftler vom Thünen-Institut gut finden. Damit, so schreibt es das bundeseigene Forschungsinstitut des Agrarministeriums, sei ein deutlich höheres Niveau an Umweltleistungen in der Landwirtschaft zu realisieren. Fördergelder für mehr Klimaschutz in der Landwirtschaft, auch aus der SPD, kommt Zustimmung.
Ein Drittel an Steuergeldern gehen als Steuergelder in die Landwirtschaft. Und hier muss man doch sagen, wenn öffentliche Gelder gezahlt werden, dann müssen öffentliche Güter geschützt werden,
sagte Matthias Mirsch, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion. Auch er will, dass Ökoleistungen für Bauern stärker honoriert werden, mit einer Gemeinwohlprämie. Eine entsprechende Erklärung haben neben Mirsch unter anderem auch der niedersächsische SPD-Umweltminister Lies und Mecklenburg-Vorpommerns Agrar- und Umweltminister Backhaus, ebenfalls von der SPD, unterschrieben. Fraglich aber, ob die Idee umgesetzt wird. Zurückhaltung kommt vom Bundesagrarministerium. Grundsätzlich stehe man dem Modell aufgeschlossen gegenüber und sei an einer Weiterentwicklung interessiert, heißt es. Ministerin Klöckner drückt vor der heutigen Agrarministerkonferenz derweil aufs Tempo. Man habe nun die Chance, bei der Ausgestaltung der europäischen Agrarpolitik mitzuwirken. Bis Ende des Jahres müsse ein nationaler Strategieplan der EU-Kommission vorgelegt werden.
Claudia Plass, war das über das Ringen um die EU-Agrarsubventionen. Normalerweise ist die Sache klar. Spätestens im Januar oder Februar werden in vielen Familien die Kataloge der Reiseanbieter durchgeblättert oder es wird im Internet nach günstigen Angeboten für den Sommerurlaub gesucht. Vor allem wer Kinder hat und nur in den Schulferien reisen kann, der bucht oft sogar noch eher, damit das Wunschziel nicht doch schon ausgebucht ist. In Corona-Zeiten ist dagegen vieles etwas anders. Viele Verbraucher zögern mit der Urlaubsplanung. Schließlich ist längst noch nicht klar, wohin wir diesen Sommer überhaupt bedenkenlos reisen können. Große Reiseveranstalter haben darauf jetzt reagiert und bieten sogenannte Flex-Tarife an. Die sollen Verbrauchern mehr Sicherheit bei der Urlaubsplanung bieten und vermutlich auch das zurzeit doch etwas lahmende Geschäft irgendwie noch ein bisschen ankurbeln. Vor der Sendung habe ich darüber mit Simone Meisel von der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt gesprochen und gefragt, wie solche Flex-Tarife funktionieren.
Ich habe verschiedene Angebote. Wenn ich mich für den Flex-Tarif entscheide, dann zahle ich hier einen Zuschlag. Das geht entweder nach der Höhe des Reisepreises oder nach der Anzahl der Personen. Hier zahle ich quasi diesen Aufschlag und habe als Gegenleistung für diesen Aufschlag dann die Möglichkeit, innerhalb einer bestimmten Frist, 14, 15, 20 Tage davor, vor der Reise vom Vertrag zurückzutreten, das dann kostenfrei oder die Reise umzubuchen.
Die Möglichkeit, auf Veränderungen zu reagieren, mehr Flexibilität, das klingt ja an sich erstmal gut. Was gefällt Ihnen denn daran nicht?
Wir haben die Erfahrung gemacht aus dem vergangenen Jahr und noch heute sprechen wir uns Verbraucher vor und beschweren sich darüber, dass bis jetzt nicht die Anzahlung oder Restpreis-Reisezahlungen von Veranstaltungen zurückgezahlt worden sind. Das heißt, hier hat der Gesetzgeber gar klare Fristen geregelt. Das wäre innerhalb 14 Tage nach Rücktritt, egal ob jetzt der Reiseveranstalter zurücktreten musste oder der Verbraucher, weil dort eine offizielle Reisewarnung beispielsweise vorlag. Bis heute haben teilweise Leute das Geld noch nicht zurück. Das war mit einer Riesenverzögerung, mit einem Riesenaufwand und mit einer Riesenverärgerung, die natürlich bei den Verbrauchern nachwirkt und die natürlich jetzt überlegen, ja, wird es denn in diesem Jahr tatsächlich anders sein?
Also lösen die Reiseveranstalter da ein Problem, das sie eigentlich im letzten Jahr selber geschaffen haben? Oder was wollen Sie damit sagen?
Genau so ist das. Warum jetzt die Probleme bestanden, diese Gelder zurückzuzahlen? Natürlich muss man sagen, bei großen Veranstaltern, die natürlich eine Vielzahl von Urlaubern hatten, denen sie das Geld zurückzahlen mussten, aber zumindest war nicht mehr verständlich, dass das nicht innerhalb von 14 Tagen klappt, logisch. Aber dass selbst heute noch Verbraucher ihrem Geld hinterherrennen und das bei einer klaren Rechtslage, ist unverständlich und natürlich auch für die Verbraucher im großen Umfang nicht nachvollziehbar.
Dann erklären Sie doch noch mal kurz, welche Rechte habe ich denn grundsätzlich als Verbraucher, wenn ich jetzt wegen Reisebeschränkungen oder vielleicht auch wegen einer persönlichen Quarantäne meine Reise nicht antreten kann in diesem Sommer?
Also hier ist ja eine Rechtslage und die besteht schon seit längerem und die besteht auch weiter, dass ich natürlich immer jederzeit die Möglichkeit habe, von einem Reisevertrag zurückzutreten. Dann natürlich mit der Folge, dass ich Stornokosten zu zahlen habe und das natürlich von der Höhe her in Abhängigkeit, wie lange ist der Reisetermin noch vor mir. Also je eher ich quasi vom Vertrag zurücktrete, umso geringer sind die Stornogebühren. Aber, und das ist ja das alles Entscheidende, was im vergangenen Jahr angesichts der Pandemie eine Rolle spielte, ist der kostenfreie Rücktritt. Und zwar der kostenfreie Rücktritt immer dann, wenn also, und da ist der Gesetzgeber von der Beschreibung her sperrig, unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände am Urlaubsort oder während der Beförderung meinen Urlaub, den ich gebucht habe und bezahlt habe, erheblich beeinträchtigen.
Also bei Reisebeschränkungen.
Wenn diese Situation vorliegt, dann habe ich die Möglichkeit, was heißt die Möglichkeit? Ich habe das gesetzlich verbriefte Recht, hier kostenfrei zurückzutreten. Und der Gesetzgeber sagt klipp und klar, dass ich innerhalb von 14 Tagen nach Erklärung des Rücktritts hier auch mein Geld zurückzubekommen habe.
Das heißt, da kann ich mir dann so einen Flex-Tarif eigentlich sparen?
Genau so ist es. Das ist tatsächlich die Frage, vor der man halt eben steht. Ich kann mir den vom Grundsatz her, den Flex-Tarif, sparen.
Was würden Sie denn sagen, kann man zurzeit mit gutem Gewissen eine Reise buchen? Oder würden Sie sagen, das ist aus Verbrauchersicht doch insgesamt momentan eher riskant?
Also wir neigen dazu eher zu sagen, es ist riskant insoweit, weil angesichts der gegenwärtigen Lage, insbesondere was die Mutanten angeht, hier schwer absehbar, wie die Situation tatsächlich im Sommer ist. Das kann, glaube ich, niemand sagen in der Vorherschau, was hier im Sommer für eine Situation nicht nur hier in Deutschland, sondern am Ende auch weltweit existieren wird. Und wir gehen davon aus, dass sicherlich, wie aus der Erfahrung des vergangenen Jahres, dass die Verbraucher entscheiden werden, gegebenenfalls hier in Deutschland dann Urlaub zu machen. Und das jedenfalls nicht innerhalb von Pauschalreisen, sondern dann halt als individuelle Reise, sprich Buchungen von Ferienwohnungen und Pensionen, wo man also selbst für sich in der Hand hat, zu schauen, hier sich so vor Ort zu versorgen und ohne große Kontakte und damit Anstattungsmöglichkeiten hier doch einen Urlaub erleben zu können.
Simone Meisel von der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt war das über teure Flex-Tarife bei Reisebuchungen. Und wir bleiben beim Thema Reisen. Knapp anderthalb Jahre ist es jetzt her. Damals im Sommer 2019, im Sommer 2019, als man tatsächlich einfach noch so Urlaub machen konnte, da ging plötzlich der Reiseveranstalter Thomas Cook in Insolvenz. Für viele Urlauber damals ein Schock, sie mussten ihrem Geld erstmal hinterherlaufen. Zukünftig sollen Verbraucher bei solchen Reisefirmen, bei Pleiten von Reisefirmen besser abgesichert sein. Ein Gesetzentwurf dazu sieht einen Sicherungsfonds vor. Einzelheiten von Panayotis Gavrilis.
Die Pläne stellen das bisherige System für Pauschalreisen auf den Kopf. Laut einem Referentenentwurf des Verbraucherschutzministeriums, der unserem Hauptstadtstudio vorliegt, soll ein sogenannter Reisesicherungsfonds für Pauschalreisen eingerichtet werden. Dieser soll langsam aufgebaut werden. Bis Ende 2026 sollen Reiseanbieter insgesamt etwa 750 Millionen Euro einzahlen. Bisher ist die Haftung auf 110 Millionen Euro begrenzt. Diese Summe hatte im Fall der Thomas Cook-Pleite im September 2019 nicht ausgereicht, der Staat war damals eingesprungen. Die bisherige Haftungsbegrenzung eines Versicherers auf 110 Millionen Euro soll wegfallen. Stattdessen soll sich die Haftungssumme am Jahresumsatz eines Veranstalters orientieren. Die Rede ist von 22%. Marion Jungblut vom Verbraucherzentrale Bundesverband lobt den Entwurf.
Der wird dann langsam sukzessive aufgebaut, so dass 750 Millionen zur Verfügung stehen, um die Insolvenz eines des größten und eines weiteren abzudecken. Das gibt schon mal deutlich viel mehr Sicherheit als das, was wir bis jetzt hatten, was dann ja bei der Thomas Cook-Pleite auch eben nicht ausgereicht hat.
Die Einzahlungen werden zu höheren Kosten bei Anbietern führen und möglicherweise auch zu höheren Reisepreisen. Jungblut sieht darin aber kein Problem.
Wir gehen aber davon aus, dass das entweder marginal sein wird oder aufgrund des doch ja ziemlich großen Wettbewerbs auf diesem Markt der Verbraucher auch gar nicht spüren wird.
Wer zum Beispiel am Strand liegt und währenddessen der Reiseanbieter Insolvenz anmeldet, soll keine Nachteile dadurch erfahren. Der Fonds soll dann nämlich dafür genutzt werden, um die Vorauszahlungen der Kundinnen und Kunden zurückzuzahlen, festsitzende UrlauberInnen wieder nach Hause zu bringen und die Unterbringung bis zum Rücktransport zu garantieren. Die Reisebranche ist aktuell wegen der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie stark gebeutelt. Die Gefahr von Insolvenzen ist gestiegen. Im Entwurf heißt es, im schlechtesten Fall führe dies zu einem Rückzug von Versicherern aus dem Markt, die Folge, das bisherige System droht zusammenzubrechen. Doch gerade wegen der Verluste durch die Pandemie zeigen sich Teile der Reisebranche kaum erfreut über das Vorhaben. Kritik kommt zum Beispiel vom Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer. So heißt es in einer Mitteilung unter anderem, Mittelständlern kämen zusätzliche Ausgaben und Risiken in erheblichem Umfang zu, während Sonderregelungen für große Reiseveranstalter angedacht seien. Der Verband bemängelt zudem, dass zu wenig Zeit für eine Stellungnahme eingeräumt worden sei. Die Verbraucherschützerin Marion Jungblut hingegen drängt darauf, dass der Reisesicherungsfonds möglichst schnell auch zum Gesetz wird.
Weil wir brauchen in Kraft treten zum 1. Juli, damit schon für die nächste Versicherungszeit quasi oder dass der Reisesicherungsfonds schnell ans Laufen kommt, damit eben, wenn pandemiebedingt jetzt Reiseanbieter pleite gehen sollten, dann schon auch das neue System auch greifen kann.
Das Vorhaben ist nach monatelangen Diskussionen innerhalb der Bundesregierung abgestimmt und kann möglicherweise nächste Woche durchs Kabinett. Anschließend soll es dann im Bundestag beraten werden.
Besserer Schutz vor Pleiten von Reisefirmen. Das war der Beitrag von Panayotis Gavrilis. Egal ob Hund oder Katze, Hamster, Goldfisch oder Wellensittich, ein Haustier kann das Leben bereichern. Momentan scheint das gerade besonders vielen Menschen bewusst zu werden und sie suchen nach etwas tierischer Gesellschaft und Abwechslung in unseren sonst eher kontaktarmen Corona-Zeiten. Warum das Tierschützern inzwischen ernste Sorgen macht, darüber habe ich mit Lea Schmitz vom Deutschen Tierschutzbund gesprochen und sie gefragt, wie die Situation in den Tierheimen aussieht, die zum Deutschen Tierschutzbund gehören.
Wir haben in den Tierheimen auch eine relativ hohe Nachfrage nach Tieren verzeichnen können. Da gab es wirklich an Wochenenden teilweise irgendwie über 500 Anfragen nach Tieren. Das konnte teilweise kaum alles beantwortet werden oder abgearbeitet werden. Das zeigt uns natürlich, dass das Interesse da ist, dass sich viele Menschen ein Tier wünschen. In den Tierheimen ist es allerdings so, dass natürlich genau hingeschaut wird, ob die Leute sich das wirklich gut überlegt haben, ob das Tier in die Familie oder zu den Menschen passt. Und nur dann kommt es dann auch zu einer Adoption.
Ist also das Problem, dass es einfach gerade ein bisschen schwierig ist, da mit der ganzen Nachfrage hinterherzukommen? Oder gefällt Ihnen dieser Boom insgesamt eher nicht?
Also die Nachfrage in den Tierheimen ist natürlich erstmal positiv. Wir freuen uns natürlich, wenn Menschen auch den Weg ins Tierheim wählen und über eine Adoption nachdenken. Kritisch ist eher, wenn die Leute ja vorher irgendwie überhaupt nicht groß nachdenken, sondern so spontan einfach irgendwie zum Züchter gehen oder in den Zoofachhandel, im schlimmsten Fall irgendwie über irgendwelche Internetanzeigen Tiere kaufen und dann über kurz oder lang einfach merken, dass das Tier vielleicht doch nicht ins Leben passt. Vielleicht spätestens dann, wenn Corona vorbei ist und der Alltag wieder einkehrt und diese Tiere dann halt auch in den Tierheimen abgegeben werden.
Was raten Sie denn Menschen, die sich jetzt in dieser Situation tatsächlich wirklich und ernsthaft ein Haustier wünschen? Was sollten die zuerst mal vielleicht prüfen?
Also es gibt natürlich einige Fragen, die man vorab mit sich selber oder mit der Familie einfach klären sollte. Das beginnt damit, sich zu fragen, welches Tier passt wirklich ins eigene Leben. Ist es ein Hund oder ist es doch irgendwie eher die Katze oder sind es irgendwelche Kleintiere? Das hat natürlich mit persönlichen Vorlieben zu tun, aber auch mit dem, was man dem Tier sozusagen bieten kann. Das sollte man sich vorab klar machen, indem man sich auch informiert, was die jeweilige Tierart einfach braucht, was die für Bedürfnisse hat. Dann spielen so Dinge eine Rolle wie, wie viel Zeit habe ich, kann ich die Kosten tragen, solange das Tier lebt. Auch die Tierarztkosten, die ja sehr, sehr hoch dann schnell mal sein können, wenn das Tier erkrankt oder eine Verletzung davonträgt. Kann ich das Tier in der Wohnung halten? Also das ist ja eine Sache, die auch der Vermieter erlauben muss. Gibt es eventuell Allergien? Wer kümmert sich um das Tier? Wer trägt die Verantwortung? Also all das sollte man mal vorab durchspielen und nur wenn man sicher ist, das kann ich alles erfüllen und auch nach Corona ist das alles kein Problem, dann sollte man den nächsten Schritt machen und dann schauen, wo man das Tier auf oder wo man das Tier herbekommt, am besten natürlich aus unserer Sicht aus dem Tierheim.
Momentan sind viele Menschen beispielsweise im Homeoffice, sind viel zu Hause, überschätzen da vielleicht auch manche Menschen die Zeit, die sie im Alltag ansonsten für ein Tier haben?
Ich glaube schon, dass das eine Gefahr ist. Also natürlich ist diese Homeoffice-Zeit und dieses viel zu Hause sein auch günstig, wenn man ein neues Tier bei sich aufnimmt, zum Beispiel einen Hund, weil man einfach Zeit hat, sich auch mit dem Tier zu beschäftigen für die Eingewöhnung etc. Also das kann durchaus günstig sein.
In der Zeit braucht man tatsächlich ein bisschen mehr Zeit für das Tier.
Genau, also das ist nicht verkehrt. Sonst wird zum Beispiel auch empfohlen, dass man sich vielleicht ein paar Tage Urlaub nimmt, wenn ein Hund einzieht, dass man Zeit hat, das Tier ankommen zu lassen, dass man da ist. Deshalb ist es gerade ganz günstig, vorausgesetzt, man hat das wirklich vorab gut überlegt. Die Gefahr ist aber einfach, dass gerade so ein bisschen so ein Impulskauf vielleicht von Tieren stattfindet, weil man sagt, ach, ich bin viel zu Hause und ich habe irgendwie nicht viel zu tun, ich habe nicht viel Kontakte, ich gehe nicht raus. Da kann ja so ein Hund oder eine Katze ein bisschen Abwechslung jetzt in den tristen Alltag bringen. Und das darf natürlich nicht der alleinige Grund sein, sich ein Tier zu nehmen, weil irgendwann wird Corona vorbei sein. Wir werden wieder Freizeit draußen verbringen, wir werden wieder Sozialkontakte haben. Und das muss man dann eben auch nach Corona sozusagen mit dem Tier noch alles vereinbaren können.
Momentan kommen die Tierheime kaum mit den Anfragen hinterher. Jetzt gibt es dann natürlich noch die Möglichkeiten, sich beispielsweise bei einem Züchter zu erkundigen oder bei den eBay-Kleinanzeigen. Muss ich dabei irgendwas bedenken, wenn ich da mir ein Haustier besorge?
Also vorab vielleicht kann man sagen, dass natürlich viele tausende Tiere in den Tierheimen auf ein neues Zuhause warten. Und es ist jetzt auch nicht so, dass da jetzt alle Tiere irgendwie ausverkauft in Anführungszeichen wären, sondern es lohnt sich trotzdem da anzufragen, das vielleicht vorab. Wer ein Tier aus anderen Quellen sozusagen kauft, sei es Züchter oder online, der sollte natürlich genau hinschauen. Also gerade von Online-Anzeigen würde ich eigentlich abraten, weil man nicht genau weiß, welcher Verkäufer dahinter steht. Der bleibt quasi ja auch anonym im Internet und die Gefahr ist einfach riesig, dass man auf illegale Welpenhändler hereinfällt. Beim Züchter, da sollte man wirklich sicher sein, dass es ein seriöser Züchter ist, der aus Leidenschaft eine Rasse züchtet, der auch daran interessiert ist, dass es seinen Tieren natürlich gut geht, der die Tiere dann auch abgibt mit den notwendigen Impfungen, mit dem Heimtierausweis, mit einem Kaufvertrag, dass das also alles seine Richtigkeit hat und man nicht den Welpen irgendwo an der Straße übergeben bekommt. Da sollte man immer die Finger von lassen.
Lea Schmitz vom Deutschen Tierschutzbund. Und mit dem Heimtierboom in Corona-Zeiten beschäftigt sich auch morgen das Wochenendjournal. Morgen 9:10 hier bei uns im Deutschlandfunk.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Die Riester-Rente soll Arbeitnehmer im Alter besser absichern. Doch für viele fleißige Riester-Sparer kommt ausgerechnet dann, wenn die Riester-Rente eigentlich ausgezahlt werden soll, das böse Erwachen. Manche Banken verlangen dann nämlich so hohe sogenannte Anschlusskosten dafür, dass die Rente auch tatsächlich auf dem eigenen Konto ankommt. Der Verbrauchertipp von Thomas Wagner.
Jahrelanges Einzahlen in den privaten Riester-Vertrag, sich freuen über die staatlichen Zuschüsse.
Und dann ist natürlich irgendwann so ein Vertrag auch reif quasi für die Rentenbezugsphase. Also man möchte dann ja auch die Rente erhalten.
So weit, so gut, so Finanzexperte Nils Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg über den aktuellen Fall eines Riester-Rentners. Doch als die Rente dann fließen sollte, kam die böse Überraschung.
Und da waren dann plötzlich Abschluss- und Vertriebskosten verlangt worden von rund 1.200 Euro.
Es geht in diesen Fällen um Riester-Banksparpläne, eigentlich eine besonders kostengünstige Variante der Riester-Rente. In einem anderen Fall baute ein Kreditinstitut bereits beim Abschluss des Riester-Vertrages mit seinen Kunden eine Klausel ein, wonach
gegebenenfalls Abschluss- und oder Vermittlungskosten belastet werden.
Nur sowohl die Abschluss- und Vertriebskosten im ersten Fall als auch die Vertragsklausel im zweiten Fall seien, so Nils Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, rechtlich unzulässig.
Weil Gerichte nach unseren Klagen eben schon entschieden haben, dass das eine intransparente Klausel ist. Und auch da wird es dann eben so sein, dass die Kunden dann sagen können, ich möchte das Geld nicht bezahlen, ich wurde darüber vorab nicht informiert.
Und genau das ist der Punkt. Zu Beginn der Rentenbezugsphase einfach Kosten wie das Kaninchen aus dem Hut zaubern, geht nicht, heißt es bei der Verbraucherzentrale. Dort häufen sich die Nachfragen besorgter Verbraucher mit Riester-Verträgen, denen genau dies widerfährt. Sie sollten daher ihren Vertrag, den sie vor Jahren oder gar Jahrzehnten abgeschlossen haben, nochmals ganz genau auf Transparenz abklopfen.
Ja, der Gesetzgeber wollte eben bei der Riester-Rente, die Zügel, was die Transparenz betrifft, anziehen. Und der Verbraucher sollte quasi in die Verlage versetzt werden, bei der Anbieterauswahl und beim Anbietervergleich eben auch zu erkennen, wie teuer ist denn jeweils das Angebot.
Doch gerade dieses Transparenzprinzip werde immer häufiger unterlaufen, so Nils Nauhauser. Deswegen ist die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg bundesweit gegen gleich 5 Volksbanken und Sparkassen rechtlich vorgegangen. 3 der Institute haben eine Unterlassungserklärung unterzeichnet. In 2 Fällen bekam die Verbraucherzentrale vor Gericht Recht. Finanzexperte Nils Nauhauser rät daher Verbraucherinnen und Verbrauchern mit Riester-Verträgen, die solch eine unerwartete Kostenrechnung erhalten haben, sich dagegen zu wehren.
Wir haben auf unserer Internetseite einen Musterbrief, den kann man mal verwenden. Ich will da jetzt nicht die Hoffnung machen, dass alle Institute sofort nachgeben und einlenken.
Nicht alle, aber wohl viele.
Bei den Verträgen, die von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg beanstandet werden, handelt es sich um Altverträge, die seit vielen Jahren nicht mehr im Vertrieb eingesetzt werden. Die abgemahnte Regelung ist in neueren Riester-Verträgen nicht mehr enthalten.
Heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme des Sparkassenverbandes Baden-Württemberg, dort verzichtet man nach der Intervention der Verbraucherzentrale auf entsprechende Kostenrechnungen. 2 weitere Sparkassen außerhalb von Baden-Württemberg, nämlich in Westmünsterland und in Kaiserslautern, haben aber gegen die Urteile, die der Verbraucherzentrale erstritten hat, Berufung eingelegt. Letztinstanzlich ist der Fall somit noch nicht entschieden. Nils Nauhauser.
Aber trotzdem ist es natürlich das gute Recht der Kunden, jetzt einzuklagen oder einzufordern auch, dass die Bank sich an geltendes Recht hält. Und in dem Musterbrief haben wir eben die Urteile genannt, die wir dazu erstritten haben und eben dem Verbraucher die Möglichkeit eröffnet, Forderungen geltend zu machen, dass er eben diese Abschluss- und Vertriebskosten nicht bezahlen möchte für einen laufenden Vertrag, der einfach nur fortgesetzt wird in der Rentenbezugsphase.
Kosten fallen bei Riester-Renten. Das war der Verbrauchertipp von Thomas Wagner und den können Sie nachhören im Internet. Internet in unserer Mediathek unter www.deutschlandfunk.de oder in unserer DLF-Audiothek-App für Smartphones und Tablet-Computer, die ich Ihnen gerne hier nochmal ans Herz legen möchte. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich Tobias Armbrüster mit den Informationen am Mittag. Bei ihm geht es unter anderem um die aktuelle Corona-Lage und um die deutsch-französischen Konsultationen. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.